Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Ich wollte immer in dieser Nacht bleiben, immer auch in diesem Drink-Business.
Mit 17 hat Thomas Pflanz das erste Mal Barluft geschnuppert und tauchte bei einem Abstecher nach New York endgültig in die Welt der Cocktails ein. Lützow-Bar, Victoria-Bar, Bar Lebensstern, Windhorst-Bar sind einige seiner Stationen, bis der Grand Seigneur der Berliner Barszene mit 58 Jahren seine Hildegard-Bar eröffnete. Über Cocktails mit und ohne Wein und seine Arbeit hinter der Theke, darüber unterhalten wir uns heute im Genuss-Talk. Freut mich, dass du heute mit dabei bist. Hallo Thomas.
Hallo, grüße dich Johannes.
Wie bist du eigentlich als Barkeeper hinterm Tresen gelandet?
Ja, also familiär vorbelastet. Meine Eltern waren halt in den 60ern viel in Bars unterwegs, waren selbstständig, wussten auch nicht so richtig, wohin mit mir und haben mich dann immer mitgeschleppt. Das endete immer in irgendwelchen Bars, meistens damals natürlich in Hotelbars, also das war angesagt das Hilton, heute Interconti, dann das Kempinski in der Fasanstraße in Berlin. Da waren die Stammgäste, haben ihre Drinks genommen. Es gab noch so ein paar andere legendäre Läden, wie die Galerie Bremer, auch eine legendäre Bar in Berlin. Und der kleine Thomas durfte halt immer mit, saß dann auch in diesen verrauchten Dingern. Ja.
Und das hat dich dann auch nicht mehr losgelassen, als du diese Barluft geschnuppert hast?
Man kann sagen, es war der Grund wurde gelegt. Ja. Mein Vater hat da auch mal selbst zu Hause gemixt und ich durfte dann schon die Zitronen pressen und den Shaker in die Hand nehmen und den Eggnog für die Mutter schütteln. Lauter so eine Sachen, die dann irgendwie ja letztendlich nach einem abgebrochenen Studium dazu führten, dass ich Bartender geworden bin. Ja, ich war nach der Reise nach New York, das war mit dem legendären Hans Schröder vom Rum Trader. Es war so eine Reise mit 25 seiner Stammgäste. Da war auch der alte Herr Wölfer vom Theater dabei, da waren Radio-DJs, ein Bariton-Saxophonist, wie hieß der? Zig Leute, lustige Truppe. Und der alte Herr Schröder hat da mal gearbeitet und uns dann halt auch die alten New Yorker Bars in den 78, 79 gezeigt. Sogar im Studio 54 waren wir dann, ja. Das war legendär, ja, mit meinen alten Herrschaften im Studio 54. Ja. Aber tolle Bars halt. Und ich habe dann auch noch nicht in dem Job gearbeitet, habe dann irgendwie so in den Semesterferien mal hier, da Aushilfe gemacht. Und den Hans Schröder, den fand ich halt sehr faszinierend, Gentleman Barkeeper. Und ja, irgendwann habe ich dann nicht mehr so richtig gewusst, was soll ich machen. Mein Studium nicht so richtig ernst genommen. Mehr Musik gemacht als alles andere. Und dann überlegt, was fasziniert dich am meisten? Und das war das irgendwie dieses Barwesen, ja. War ganz komisch. Ich fand das halt faszinierend. Und das war eine schwierige Zeit, weil es gab keine Cocktailbars in der Stadt. Ja, es gab nur 3 Stück, so ungefähr. Also freie. Es gab natürlich Hotelbars. Aber das hat mich eh nie so gereizt. Und dann musst du dich irgendwie verdingen und sehen, dass du rankommst an Jobs. Ich habe dann angefangen, in Diskotheken zu arbeiten, Service gemacht, Garderobiere oder was auch immer. Dann habe ich in Italien mal gearbeitet. Da war ich 18, so Ferienjob in Italien, auch hinter einer Bar. Italiener waren da teilweise schon ein bisschen weiter als gerade am Meer. Da habe ich im Campanile di Francesi mal gearbeitet, das ist in Forte dei Marmi, eine Diskothek, die vorne eine kleine Bar hatte und war da mehr der Runner und das Helferlein. Sowieso als Deutscher da zu arbeiten, war eine Sensation, aber meine Eltern hatten ihre Hochzeitsfeier dort, deswegen waren da alte Kontakte. Und da mussten wir die Drinks mit Orchideen dekorieren und es war eine lustige Zeit. Aber ich habe auch einen schönen Weincocktail zum Beispiel aus der Zeit mitgebracht, den ich immer noch mit mir rumschleppe. Also bewegtes Leben gehabt, ja, viel Bars, immer sehr viel, war lange Jahre angestellt in Bars, hab die auch geleitet und ja, irgendwann ist das zwangsläufig, dass man seinen eigenen Laden macht. Entweder hört man auf, macht irgendwas anderes, aber das war niemals. Ich wollte immer in dieser Nacht bleiben, immer auch in diesem Drink-Business.
Also die Pionierzeit war auf jeden Fall aufregend, weil es, wie du ja schon gesagt hast, eigentlich gar nicht so eine richtige Ausbildung zum Barkeeper gab. Also war das eher tatsächlich Learning by Doing?
Das war so. Du musstest dir, also wenn du jetzt im Hotel angefangen hättest, dann hättest du vielleicht in deiner Lehrzeit ein, zwei Monate in der Bar arbeiten dürfen, ansonsten Betten machen und alles Mögliche. Ja, ist ja ganz klar. Das ist eine harte Schule und du hast wenig Kontakt zur Bar in der Zeit. Ja. Danach könntest du dich dann an der Bar verdingen nach 3 Jahren. Und das wollte ich überspringen. Ich hatte ja nun schon 10 Semester Jura studiert, also ich wollte jetzt nicht auch nochmal 3 Semester Betten machen. Und habe mir dann den Hans Schröder geschnappt und sagte, Herr Schröder, ich will das auch werden. Was halten Sie davon? Ich meine, lassen Sie das, um Gottes Willen. Sie wissen gar nicht, was Sie sich antun. Sie sind ja nachts haben Sie schon mal an Familie gedacht und das und jenes. Viele Aspekte. Der Mann war ja sehr, sehr lange im Business und weise und wollte mich davon abbringen, aber konnte er nicht. Dann hat er mir so ein paar Tricks und Kniffe beigebracht und dann musste man, ich habe Barbücher gesammelt ohne Ende, Cocktailbücher. Das war lange. Ich habe Shaker gesammelt und alles. Es war komplett verrückt mit dem Thema Bar. Hab zu Hause meine alten Studienfreunde und Freunde mit Cocktailpartys vergnügt. Ja, die Ärmsten, gibt noch alte Rezepturlisten. Ja. Aber sie haben es alle überlebt. Ja. Und dann irgendwann der erste Job in einem Restaurant, wo man auch ein paar Drinks machen durfte. Ja. Und 1990 dann war Eröffnung der ersten großen Bar in Berlin. Das war die Lützow-Bar mit 30 Meter Tresen. Riesenteil gewesen, war auch extrem Bauhausstil, spartanisch eingerichtet. Perfekt. Es gab Riesenschlangen vor der Tür. Alle wollten dahin, ganz Berlin. Und das waren aber auch spärliche Anfänge. Also wenn man heute zum Beispiel von Mojitos redet, völliger Standard, ja, überall gibt's, kannst du Minze bestellen oder machen. Damals hatten wir so kleine Minztöpfe mit 10 Blättern dran, ja, das war, sowas war noch gar nicht zu denken, ja, wir waren glücklich, wenn wir an einen Drink so ein kleines Minzblatt dran picken durften. Ja. Also, man hat sich damals haben wir uns viel am Schumannsbuch orientiert, der ersten Barbibel aus Deutschland und die auch weltweit unglaublich gut lief, ja. Ich war in den 90er Jahren nochmal in New York, ich glaube 96, wo die Cocktailszene total brach lag in Amerika, weil die ihre eigene Kultur vergessen hatten tatsächlich. Nur noch ein paar Bars sind übrig geblieben aus den 79er Zeiten, die ich noch kannte. Und da war die Cocktailkultur ziemlich unten leider. Aber wenn du da losgezogen bist in eine Buchhandlung, was lag da rum und dich nach dem Thema Bar erkundigen wolltest, da lag das Schumann-Buch rum. Das war völlig was in Deutsch. Ja, das war schon, später ist New York natürlich wieder der Barboom ausgebrochen und tolle Bars und tolle Projekte sind entstanden.
Weißt du denn auch, wie viel Cocktails du seit deinen Anfängen geschüttelt oder gerührt hast?
Also auf die alten Kassendaten kann ich nicht mehr Zugriff haben, aber wenn man das, insgesamt, glaube ich, jetzt 4 Jahrzehnte macht.
Kommt einiges zusammen.
Kommt einiges zusammen, ja. Am besten kann das, glaube ich, mein Orthopäde einschätzen, wie es der Schulter so geht.
Aber wie war denn das Gefühl, als du dann das erste Mal, das war ja die Lützow-Bar, tatsächlich da so hinter einem richtigen Bartresen gestanden bist?
Ja, das war toll. Tolle Zeit. Ich meine, das war 1990, es war super Aufbruchstimmung in Berlin, die Mauer ist gefallen. Wir waren auch so ein bisschen in der Position, Menschen eine völlig neue Art des Trinkens beizubringen. Sprich, es kamen halt die ehemaligen DDR-Bürger rüber und wussten gar nicht, was sie jetzt bestellen sollen, weil es gab bei ihnen eigentlich nur Orangensaft. Und wir hatten da irgendwie halt eine Auswahl von 10 Säften oder wir haben Whisky bestellt und wir haben, ja, wir haben hier 50 Malt-Whiskys, was darf ich Ihnen empfehlen? Und so. Das war schon eine Menge komische Situation, aber es hat auch Spaß gemacht, den Leuten was nahezubringen, was zu erklären, was es alles noch so in der Welt gibt.
Ja.
Gut, ansonsten waren wir eine klassische West-Berliner Bar, es war ja auch in West-Berlin und der ganze Grunewald, das ganze Umfeld stand in Schlangen vor der Tür, weil die Bar lief halt die ersten Jahre wie eine Granate. Es war eine tolle Zeit gewesen, ja.
Und irgendwann macht man ja auch seine eigenen Cocktails und kreiert diese, anstatt, wie du schon gesagt hast, ein Mojito und ein Swimmingpool oder auch Whisky pur auszuschenken. Wie entsteht denn so ein Cocktail, wenn man den kreiert?
Manchmal geht sowas unglaublich schnell, dass du eine neue Kreation hast. Manchmal zieht sich das tatsächlich, ich möchte gerade sagen, sogar sagen, über ein Jahr hin, dass du an irgendeiner Sache arbeitest und anfängst, so eine Idee zu entwickeln und dann aber nicht die richtige Zutat findest oder der richtige Kick fehlt. Also das ist, Gott, ich habe so viel Drinks in meinem Leben kreiert, also für so viel Cocktailkarten in so vielen verschiedenen Bars, die es auch gab. Aber letztendlich, man kann wirklich sagen, es ist der Grundstock des guten Cocktails wurde schon weit weit vor unserer Zeit gelegt in Klassikern, die wir heutzutage, man hätte es an dem Ganzen einen neuen Twist geben, ja, eine neue Linie verpacken, in eine neue Richtung drehen, aber der Ursprung ist eigentlich schon gesetzt. Old Fashioned 100 Jahre alt, Sazerac 100 Jahre alt, Aviation, alles so Drinks, die wirklich uralt sind und die jetzt halt in der neuen Zeit halt auch so ein bisschen neu verpackt werden. Also wir mixen jetzt zum Beispiel nicht mehr ganz so süß wie vor 100 Jahren. Da wurde sehr viel süßer. Ich habe so alte Bücher aus den 20ern. Wenn du das so original übernehmen würdest, da waren drei der Zutaten Liköre. Du kannst dir vorstellen, das war ein Zucker war, hatte auch einen ganz anderen Stellenwert, glaube ich, damals. Das war die High-Droge.
Muss man denn eigentlich ein sensorisches Genie sein, wenn man da an so einen Cocktail rangeht und den entwickelt? Weil du hast ja gerade gesagt, ne, dann versucht man bestimmte Zutaten, die man im Kopf hat, da miteinander zu verbinden. Und das soll ja letzten Endes ja auch irgendwie schmecken.
Ja, also du bist klar im Vorteil, wenn du gutes Essen magst, gerne gut essen gehst, sowieso Sensorik in Weinen dir angearbeitet hast, dich damit beschäftigt hast. Das war mir tatsächlich vom Elternhaus gegeben, weil meine Eltern haben, ja, nicht viel Geld ist übrig geblieben. Sie haben das meiste haben sie ja in guten Restaurants und in guten Bars gelassen. Also großes Erbe hatte ich nie. Doch ein großes Erbe hatte ich schon, weil da wurde mir was halt in die Wiege gelegt, was einzigartig ist. Also in den 70er Jahren in Sternrestaurants gehen, nach Florenz fahren, dorthin, das öffnet dir natürlich einen ganz anderen Horizont, ja, als wenn du jetzt im Ruhrpott in der Imbissbude bleibst. Ja. Was auch schön sein kann. Was auch schön sein kann. Ja, also um Gottes Willen. Aber das ist natürlich toll, wenn dein Vater sagt, okay, nee, wir müssen jetzt nach Bassano di Grappa. Ich habe da von einem ganz tollen neuen Grappa gehört. Oder so eine Nummer, ja. Du denkst, das kann ja nicht was. Jetzt fahren wir hier 300 Kilometer Umweg, weil der Alte jetzt einen neuen Grappa entdeckt hat, ja, den es in Deutschland nicht gibt. Oder sowas, weißt du. Ja, aber diese Verrücktheit hat sich auch auf mich übertragen, gebe ich
Ja,
offen zu.
ja. Also geht's auch nur hier, ne, probieren, geht über studieren.
Absolut. Absolut, früher gab es eine ganz klare Unterscheidung Barkeeper, Koch, ja, also die waren sich auch spinnefeind, ja, das war mal, ach, die Zombies aus der Küche und ah, die feinen Bartender, so ging das immer hin und her. Das hat sich ja mittlerweile ein bisschen geändert, weil Köche haben ja auch immer einen ganz anderen Stellenwert, die dürfen ja auch mal nach vorne treten, was erzählen mittlerweile, man sieht dir die Kochshows an, sie haben den Vorteil, dass sie nicht mit Alkohol arbeiten, sonst wären wir Barkeeper auch im Fernsehen. Aber das wird halt nicht so gern gesehen. Aber die Sensorik der Köche, das ist schon zu vergleichen mit einem Barkeeper. Ja, und auch mit unserer Sensorik und auch mit der Art und Weise, wie wir mittlerweile an Cocktails rangehen. Wir beschäftigen uns auch unglaublich viel mit Kräutern, mit Verbindungen, Alkohol, Food. Wir haben extrem viel kleines Beifood, was wir zu den Drinks mit dazugeben, um den Genuss auch noch zu erhöhen, um gewisse Aromen rauszukitzeln. Und da gibt's genügend Beispiele, dass bei mir auch ein paar Drinks entstanden sind, weil ich meinetwegen ein tolles Dessert irgendwo probiert habe. Und dann, das war so ein Erlebnis, ein tolles Restaurant in Werder. Klar, da gab es ein Dessert mit Kirschen. Kommt der daher, die berühmte Werderkirsche. Und der hat das kombiniert mit Fenchel und so einem Quark, Vanillepudding. Aber die Kombination Kirsche und Fenchel kannte ich vorher nicht. Ja? Und da hat es bei mir so Peng gemacht, dachte ich, okay, du musst irgendeine Art Manhattan mit Fenchelaromen und einer kleinen Kirschnote. Ich hab ewig nach einem Kirschessig gesucht, den ich dann zum Schluss, ich habe 1000 Kirschsachen versucht, bis hin zu Eckes Edelkirsch, also ganz schlimm. und dann diesen Kirschessig gefunden, den Whisky mit Fenchelsaat aromatisiert und eingelegt. Und dann ist daraus auch wieder so ein toller Drink entstanden. Wie nennt sich der? Fench Shui, genau.
Oh.
Und die Kombination war, das ist wirklich von dem Dessertteller entstanden. Das hat ja noch ein halbes Jahr gedauert. Ich bin dann nochmal in das Restaurant, hab den gesagt, Jungs, ihr müsst vorbeischauen. Ich habe aus eurem Dessert einen Manhattan-Twist gemacht. Nein, gibt's doch nicht, unwahrscheinlich. Es ist natürlich auch, die freuen sich auch, wenn man ihnen das mitteilt, dass daraus was anderes wieder passiert. Oder so. Das ist, von daher merkst du schon die Zusammenarbeit zwischen Küche und Cocktails, das lebt auf jeden Fall gerade.
Also kriegst du eine Inspiration und dann versuchst du das tatsächlich im Endeffekt in Flüssigkeit nachzubauen.
Genau, das, was ich halt kann. Ich kann halt zwar auch ganz gut kochen, aber nicht so wie ein Sternekoch, ja, auf keinen Fall.
Ja, total spannend. Und einer deiner Kreationen hat dich ja auch ein klein wenig berühmt gemacht in den 90er Jahren. Ich weiß nicht, ob du den noch hören oder trinken kannst. Der Watermelon Man.
Ja, das ist, weißt du, du machst so viel tolle Drinks und irgendwas. wir reden gerade über Sensoriken und alles Mögliche. Und das war 96 eine Sensation. Es war letztendlich, wir verstecken viel Alkohol mit einem Wassermelonenlikör. Ja? Das ist also 8 Cl Wodka, 3 Cl von diesem Wassermelonenlikör, Orange, Zitrone, Grenadin, so war das damals. Mittlerweile nehme ich mache den heute auch noch, bin auch mittlerweile fein mit dem Drink, ja, nehme aber mittlerweile frische Wassermelone und mache das nur saisonabhängig, weil das muss jetzt schon so sein, ja, dass man nicht mehr so. Das war halt eine echte. Ja, das Ding lief. Ich habe dann Anrufe aus Tokio bekommen, aus irgendeinem 16. Stockwerk aus dem Hotel von einem Freund, der meinte, ey, kannst du dir nicht vorstellen, ich trinke gerade deinen Watermelon Man hier. Ich meine, das kann auch nicht wahr sein. Aber das ist so wie Wiener Würstchen oder Chateaubriand. Du kannst dir das nicht schützen lassen. Ja, das ist dann. Aber fein, das ist okay. Ja, wenn ich irgendwo hinkomme, ach, der Wassermelonenmann kommt. Ich meine, ja, musst du dann mit leben.
Ja, aber mittlerweile bist du ja das eigentlich auch nicht mehr, aber ich musste drauf zu sprechen kommen. Ja, ne? Wann hat man denn schon die Möglichkeit, tatsächlich auch mit jemandem zu sprechen, der einen eigenen Drink, der um die Welt gegangen ist, das muss man ja auch so sagen, kreiert hat zu sprechen.
Ist ja auch schön, wenn Leute kommen, ach, sie haben, das ist doch mein Lieblingsdrink und so. Und da habe ich meine Frau mit kennengelernt. Und das ist ja auch eine schöne Sache dann irgendwo. Hat dann auch seine Berechtigung.
Genau, das denke ich auch. Das ist ja ein Teil von dir. Ein Teil deiner Bargeschichte. Das, was dich auch letzten Endes ja zu dem gemacht hat, was du heute bist. Und heute bist du dann, wie du ja eben schon eingangs auch schon gesagt hast, letzten Endes schlussendlich zu deinem eigenen Barbesitzer geworden. Mhm. Hast dann ja jetzt deine eigene Bar. Wie kam es dazu? Du hast gesagt, ja, jetzt habe ich alles gemacht und alles erreicht. Was geht? Ich werde zu alt und jetzt mache ich mich selbstständig. Das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Schritt.
Klar, aber du wirst natürlich im Laufe deines Lebens auch immer mehr zum Alpha-Tier. Ja, das muss ich sagen. Und du hast halt, ich habe halt, ja, so viele Jobs waren es gar nicht. Ich meine, 15 Jahre Lützobar, dieses, jenes. Aber ja, irgendwann willst du dann auch sagen, okay, du hast so viel Fehler gesehen, auch von anderen Menschen, die Bars betrieben haben. Du willst jetzt einen Schritt weitergehen und es ist auch so ein Ehrgeiz, eine andere Mitarbeiterführung haben, ein anderes Konzept haben, was eigenes ausarbeiten, ja. Und mich haben jahrelang schon Leute immer getriezt, wann machst du dich endlich selbstständig? Aber ich hatte auch immer gut bezahlte Jobs, dann war der Druck auch nicht so groß, aber der Drang war auf jeden Fall da. Und wichtig ist halt auch die Frage, wo willst du das machen? Welche Location? Hast du eine vernünftige Location gefunden? Ja. Und ich habe mir bestimmt vor der Hildegard-Bar 20 Läden angeschaut. zig Pläne schon geschmiedet, ist dann doch nicht stattgefunden. Und jetzt mit diesem, mit der Marburger Straße 3, ein wunderschönes Haus gefunden, einen tollen Vermieter, der auch eigene Kunstsalons in dem Haus hat, drei Galerien drin, Salons führt dort, wo ich auch mit eingeladen werde, kann über Cocktailkultur sprechen, dort finden kleine Konzerte statt, Lesungen. Also wirklich ein Vermieter, der das Haus, der das Leben will, ja, und der auch letztendlich froh ist, dass er uns hat, weil wir halt auch für ihn auch ein Stück Kultur darstellen. Dass er das ist halt auch nicht jeder denkt so, ja, dass wir auch ein Stück der Berliner Kultur sind. Ja. Aber ja. Ich sehe das eindeutig so, ja, weil Bars waren schon immer Treffpunkt für Schauspieler, für Künstler. Dort ist so viel entstanden und ich merke das ja auch heute, was zu uns für Gäste kommen, auch wirklich viele Künstler, alleine durchs Haus, in dem wir sind. Da entstehen Bücher, wir sind in irgendwelchen Krimis, werden wir erwähnt. Und das ist schon toll, wenn du das so mitkriegst, ja, dass so eine Bar, die wirklich funktioniert und wie die Leute sich wohlfühlen, dass das auch so eine andere Ausstrahlung in die Welt hat dann, ja. Das macht das. Mhm. Das war auch so der Traum, den ich hatte, dass sowas nochmal passiert in meinem Leben.
Ja. Ja, und mit 58 ist man ja auch noch nicht zu alt, sich so einen Traum zu erfüllen. Und das hast du denn letzten Endes ja auch gemacht. Hattest du das Konzept genauso im Kopf, wie es jetzt auch tatsächlich umgesetzt ist? Gut, der Name hat ja auch seine Geschichte. Klar. Hildegard Dahlmann, die Besitzerin des Hauses. Hildegard Knef, der du auch Cocktails servieren durftest. Und Hildegard von Bingen im Endeffekt ja die Urmutter der Kräuterelixiere, ohne die sehr wahrscheinlich eben ja vieles gar nicht in der Barkultur gelandet wäre. Mhm. Ja, das ist natürlich so der Grundsockel, aber das war ja anfangs gar nicht vorhanden, sondern der Name kam ja erst mit der Location.
Genau, ne? Der Name kam daher, dass ich mit dem Vermieter, dem Hausbesitzer gesprochen habe und gesagt, ja, warum haben Sie Ihre Galeriesalon Dahlmann? Und dann hat er mir ein Buch in die Hand gedrückt, das hat er selber rausgegeben. Ja, die Dame hieß Hildegard Dahlmann und ich war völlig geflasht, hat, okay, darf ich den Laden vielleicht dann Hildegard nennen? Weil schöner 20er-Jahre-Name ist ja auch ausgestorben, dieser Name. Und dazu die ganzen Stories dazu. Dann meinte er, ja, kein Problem, das ist ja eine tolle Idee, Herr Pflanze. So kam das zustande, ja, das war eher Zufall. Du musst halt von der, eine andere Location hätte bestimmt auch anders geheißen, ja, das wäre bestimmt auch was anderes geworden. Also was als Grundkonzept war immer mir wichtig, dass die alte 61er Jukebox mit dabei ist, die ich mein Leben lang durch zig Wohnungen geschleppt habe. Und die war so ein Ding, wo ich mal dachte, okay, die kommt irgendwann mal rein. Ne? Die hat meinen Rücken schon so oft kaputt gemacht, die muss jetzt da einfach mal stehen bleiben. Ne? Das war so eine Grundidee. Natürlich sammelst du als Barkeeper dein Leben lang Spirituosen. Die habe ich von zu Hause habe ich kaum noch was, außer meine Kiste Champagner oder ein paar Weine. Die Spirituosen sind meistens in der Bar, da gehören sie auch hin. Und deswegen haben wir auch ein paar schöne, seltene Sachen, die ich im Laufe der Jahre irgendwie, ja, die man sich angeschafft hat oder die einem geschenkt wurden. Also schöne alte Whiskys oder ich habe eine alte Flasche Fernet von 59. Der sagt, man wundert Dinge nach von psychedelischen Wirkungen. Und wir sind so verrückt, wir reißen sowas auch auf, ja. Also wir wollen das auch leben und probieren, ja. Das bleibt jetzt hier nicht einfach. Es sei denn, wir wissen ganz genau, okay, das kannst du zulassen, das taugt wirklich nichts mehr, ja. Aber das war mir immer schon wichtig, dass so ein Laden auch mit verrückten Sachen gefüllt wird. Ja. Andere Konzept sind unsere alten Gläser, die wir haben. Das ist auch, mein Vater war ja auch Antiquitätenhändler und Uhrmacher, der hat natürlich eine riesen Glassammlung hinterlassen, die mir jetzt natürlich zu Nutzen kommt. Und ich sage mal, er hat die Bar leider nicht mehr erlebt, aber er hätte sich tot gefreut, weil aus diesen Gläsern, die standen halt irgendwie in Regalen und Vitrinen, da wurde auch, glaube ich, 30 Jahre nicht mehr draus getrunken. Ja? Das ist also, warum nicht draus trinken? Und wir feiern die Gläser jetzt. Ja?
So. Das ist schön, ja. Das sind dann auch tatsächlich Erinnerungen, die lebendig werden, ne?
Ja, das Weinglas der zur Hochzeit meiner Großmutter dabei aus den 20ern, ja. Das ist echt schön. Die werden natürlich mit äußerster Vorsicht behandelt, ja.
Selbstverständlich. Und die erste Karte, kannst du dich da an die noch erinnern oder hat sie sich gar nicht so viel verändert in den Jahren?
Ach, die erste Karte. Also, du meinst jetzt hier in der Hildegard oder?
Ja, genau,
in der Hildegard. Ja. Ah, doch, wir ändern unsere Karte eigentlich halbjährlich und haben dazu noch so eine große Tafel, Schiefertafel, wo wir neue Drinks, die uns einfallen, mal Probe laufen lassen. Die Karte, ja, Mensch, wir haben ein paar Drinks am Anfang ausprobiert, die nicht gut, es gibt immer, ja, Schläfer und Sleeper and Runner, ja, und ein paar Sachen dann auch wieder rausgenommen. Es gab aber so ein paar Drinks, die wir uns zurückbanden. Es ist ja nicht immer so, dass der schönste Drink auch gut läuft. Ne? Wir hatten eine Weinkombination, wie war das? Ich glaube, es hieß die 6 Trauben oder sowas. Das ging mit der Traube vom Grappa los und war noch. Es war da alles drin. Schuss. Und top war noch eine kleine Rotweinfloat drauf und eine geeiste Weintraube noch drin. Dann noch ein Schuss Weißwein. Und das war ein toller Drink, aber keiner hat das Ding bestellt. Ja, weil Grappa läuft, das ist halt auch gerade ein bisschen durch, ja, mit Grappa-Drinks. Aber das war wirklich ein guter Drink. Aber so musst du halt auch, ein paar Klassiker werden jetzt immer laufen. Also bei uns gibt's so eine Old-Fashioned-Variante mit einem Fatwash-Bourbon und eine Scheibe Speck mit Ahornsirup eingepinselt und dann wieder schnell heiß gemacht. Dazu ein kleines Seitenbier, so ein Mini-Bier. Das als Kombination mit dem Speck, dem Bier und dem Fatwash-Bourbon. Ist natürlich nichts für Veganer, aber es gibt ja noch ein paar andere. Das ist so ein Klassiker, der bei uns stehen bleibt. Und da gibt es noch ein paar andere in der Richtung, ja.
Hat die Hildegard Bar auch einen Signature-Drink?
Ja, ich würd sogar sagen mehrere. Also einmal dieser, der nennt sich bei uns Bukowski, dieser mit dem Fettwurst-Bourbon. Dann haben wir, was haben wir noch? Ich habe schon so lange meine Karte nicht mehr gemixt. zum Beispiel das Orangenmädchen, ja, das ist von einem Buch von Justin Gardner, Das Orangenmädchen, und wir haben einen Drink daraus gemacht, aus einer wunderschönen Geschichte. Da geht es natürlich um Orangen, eine Liebesgeschichte, tolles Buch von ihm. Und ich habe dann irgendwann zu den Jungs gesagt, hey, wir müssen mal wieder was mit Orange machen, weil mit Orange macht keiner mehr irgendwas. Ja, Orange wurde immer so für den Platters Punch und die Drinks länger machen und viel Alkohol verstecken unter Orangensaft. Ja, das ist auch so ein Thema, was eigentlich aus ist. Ja, deswegen ein Drink mit Orangensaft, das ist nicht so häufig. Und das Orangemädchen, ja, dann nehmen wir einen Gin und legen den 2 Tage mit Chilischoten ein, dass der ein bisschen scharf wird, nehmen einen Mandarinenlikör, einen Orangenbitter und auch noch ein bisschen leicht frisch gepresste, ganz wenig frisch gepresste Orange und sprühen darüber noch so einen Rosmaringeist. Mhm. Tolle Kombination. Wird auch nie aus der Karte verschwinden. Ja? Weil ich glaube, unglaublich viele Leute haben sich dieses Buch gekauft, weil sie diesen Drink getrunken haben. Und das eh ein Bestseller war, aber Gardner war ja bekannt für Sophies Welt. Das war, glaube ich, sein tollstes Werk. Aber das Orangenmädchen schätze ich als Mini-Paperback. Das sind, glaube ich, nur 140 Seiten. Das traumhaftes Buch. Ja, so gehe ich oft ran an Drinks, dass man auch von Poetry oder Büchern, dass man daraus Drinks entwirft. Oder ich habe jetzt zum Beispiel die ganzen Texte von Bob Dylan mir angeschafft, so ein dicker Wälzer, und habe das auch schon meinen Jungs gegeben. Such doch mal einen tollen Text von Bob Dylan, wo es auch um Alkohol geht. Der hat da bestimmt was über Wein oder Whisky oder irgendwas geschrieben. Vielleicht kriegen wir da eine neue Idee her. Ja. Jetzt ist der Nobelpreisträger, ist das noch heißer, ja, das Thema.
Du hast ja gerade eben auch erwähnt, ja, du hast deine Karte schon länger nicht mehr gemixt. Logischerweise, weil ja auch aktuell alle Bars geschlossen sind. Ne? Tut das einem in der Seele weh, wenn man da nicht hinterm Tresen stehen kann und eben auch Gastgeber ist.
Ja, es ist natürlich, es ist die Hölle. Du machst jetzt fast vor 4 Jahren deinen ersten Laden auf und dann musst du da zuschließen, ne? Und nichts geht mehr. Das war unglaublicher Schmerz, den man da erfahren hat. Ich habe dann irgendwie, ja, so one-on-one ab und zu ein paar Stammgäste oder ein paar Vertreter aus der Presse oder so samstags in die Bar mal eingeladen. Komm, ich stelle euch ein paar neue Drinks vor oder was. Ihr seid exklusiv von mir eingeladen. Wir halten die Abstandsregeln und da kann uns keiner was zwei Personen in der Bar. Ich mix uns was. Und da saß ich dann immer mit meinen lieben Stammgästen und das war schon traurige Momente, wenn du dann so Freitag oder Samstag sitzt und dann hörst du nette Musik, sitzt in einer riesen tollen Bar und bist halt nur zu zweit. Das ist halt schon eine traurige Situation irgendwie. Aber die Leute, die dann mit mir dort saßen, waren natürlich auch immer begeistert, überhaupt mal wieder irgendwo außerhalb ihres Wohnzimmers sein zu dürfen.
Ja, also richtige Geisterbars.
Genau, ja. Wir sind eine Geisterbar geworden. Ja, wir haben diese Geisterbar-Aktion ging los. Ja, das ist eine Aktion aus München, Geisterbars. Das bedeutet was, und zwar www.geisterbars.de. Eine Aktion vom Jochen Hirschfeld, Fotograf, Regisseur. Und der hat gesagt, okay, wir müssen irgendwas machen. Ich schicke Fotografen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und die fotografieren euch in Schwarz-Weiß hinter eurem Tresen mit langer Belichtung, sodass ihr aussieht wie Geister. Das ist der erste Teil der Aktion. Zweiter Teil der Aktion, man kann über unsere Seite bei euch einen Geistercocktail bestellen. Der wird individualisiert, der kostet Geld. Der kostet Geld, damit man die Bars unterstützt, damit ihr überlebt. So war die Idee dahinter. So ein Ding kostet 500 Euro, das ist ja nicht gerade wenig. Aber das hilft natürlich auch. Und das Wichtigste, dieser Cocktail wird, ja, Freunde schenken Freunden das, Söhne, Vätern, Firmen sagen, okay, wir wollen euch helfen, wir machen da was. Und ich habe jetzt, glaube ich, 8 von diesen Geisterdrinks verkauft. Das sind halt auch immer lustige Aufträge. Und das Schöne ist, wir können wieder kreativ was machen. Also wir haben natürlich eine WhatsApp-Gruppe mit allen Mitarbeitern. Da kommen dann die Ideen zusammen. Was will der Kunde für einen Drink haben? Ja? Und in welche Richtung soll das gehen? Da gab es dann so Sachen, ja, ich hätte gerne einen Drink für meinen Vater, der hat immer gerne Hennessy XO getrunken. Und okay, jetzt machen wir was mit Hennessy XO. Ja, Schwierige Aufgabe gewesen, aber toller Drink draus geworden auch zum Beispiel. Oder einen schönen Drink, den habe ich für eine Gin-Firma gemacht, Grace O'Malley, die auch in Berlin sitzen. Der ist wohl eine der lustigsten Geschichten. Ist auch ein Drink, wo Weißwein mit einer Rolle spielt. Deswegen würde ich den gerne mal sagen, von dem habe ich wirklich geträumt. Ja, man glaubt es nicht.
Oh.
Also du beschäftigst dich den ganzen Tag, was kannst du da für einen Drink machen? Und ich wache um 4 Uhr morgens auf und sage zu meiner Frau, hey, kannst du das kurz merken? Gin, Weißwein, Salbei und Parmesan. Schlafe wieder ein am nächsten Morgen, sag mal, was hast du da erzählt? Gin, Weißwein, Salbei? Ich meine, ja, ich habe von dem Drink geträumt. Und zwar, ich habe so ein Lieblingspasta-Gericht, ganz simpel. Weißwein, Salbei dazu, Schuss Weißwein, genau. Dann das Ganze kurz mit Butter anschwitzen und über die Pasta geben mit ordentlich Parmesan. So, das ist so eine simple Pasta, die ich manchmal sehr schätze. Und ich habe gesagt, ich hab's jetzt. Wir nehmen Gin, wir nehmen 5 cl Gin, wir nehmen 1 cl Weißwein, um es etwas weicher zu machen, maddeln Salbeiblätter, nehmen frischen Zitronensaft, eigentlich ganz so wie ein Basil Smash, also nur mit Salbei. Aber der Clou war dann ist mir eingefallen, okay, du musst, ich habe dann Parmesan-Chips gemacht, das kann man ganz einfach machen. Parmesan reiben, in Backofen rein und verläuft das und du hast einen Chip. Den dazu auf den Glasrand gelegt oder an die Seite. Und die Kombination mit dem Salbei, Weißwein und der Gin dazu und ab und zu ein bisschen knabbern an dem Parmesan-Chip war, dachte, du hast davon geträumt und es schmeckt auch noch. Toller Drink geworden. Ja. So können auch Drinks entstehen. Ja. Aus einem wilden Traum aus.
Im Traum, das stimmt. Also ich kann auch nur sagen, ich habe die Aktion ja auch bei dir unterstützt und auch einen Drink beauftragt und es ist herrlich, was dabei rausgekommen ist und man merkt einfach, welch eine große Kreativität ja in dir und in deinem Team auch steckt und mit welcher Leidenschaft ihr da auch rangeht. Und ich freue mich, auch wenn die Bars wieder geöffnet haben und ich dann nochmal in Berlin bin, komme ich natürlich bei dir vorbei, weil das einfach herrlich ist, ja.
Ja, das würde mich freuen. Ich hoffe, dass wir wenigstens im Herbst wieder ein bisschen Normalität haben. Ja, aber
ja, die wird sicherlich auch wieder kommen, ja. Ja. Was muss man denn eigentlich mehr sein? Leidenschaftlicher Gastgeber oder bei dir kann man das ja auch durchaus manchmal denken, wenn du zum Mikrofon greifst oder eine Platte auflegst, Entertainer?
Ja, letztendlich ist, glaube ich, jeder Bartender sowieso eine Art von Entertainer. Das bleibt nicht aus. Das bleibt nicht aus. Bei mir kommt die Leidenschaft zur Musik dazu. Mein Leben lang spiele ich Saxophon und Klarinette. Und das ist mir auch ganz wichtig, das beizubehalten, weil, was mir der alte Herr Schröder auch schon erzählt hatte, Junge, Barleben ist eine harte Sache. Du brauchst unbedingt noch eine Leidenschaft nebenbei. Das ist ganz wichtig. Such dir mal was, ne? Und ich musste nicht lange suchen. Ich habe ja hatte ja die Musikmacke. Und das war dann eh schon klar, ich habe das eine Weile nicht mehr gemacht, aber dann auch sind mir die Worte wieder eingefallen und dann gemerkt, okay, der hatte wieder mal recht, der alte Herr, du brauchst was nebenbei, weil sonst, das ist halt irgendwie auch die Nachtspirale ist halt auch nicht so ohne, ja, in der Nacht zu leben. Du musst halt auch, was anderes noch haben. Ja. Sei es die Briefmarkensammlung oder die Münzsammlung, so als ganz blödes altes Beispiel.
Wir haben heute ja auch einen Wein im Glas und keinen Cocktail, ja, sonst hätte ich den selbst mixen müssen. Und ich weiß nicht, was dabei rausgekommen wäre. Deswegen gibt's heute einen einfachen Rotwein. Du hast ja gesagt, du trinkst gerne Rotwein. Und dann hab ich mich dafür entschieden, dir einen Amai vom Martin Pastler vom Neusiedlersee aus Österreich zukommen zu lassen. Ich hoffe, er trifft deinen Geschmack, so wie du dir den Rotwein vorstellst.
Ich finde den ganz, ganz, ganz hervorragend. Ich fand den wirklich, ich kannte den nicht.
Also er kommt recht unscheinbar in so einer normalen Flasche daher, aber hat wirklich eine Kräftigkeit und eine ausgewogene Tanninstruktur im Abgang und man merkt dann halt auch tatsächlich so ein bisschen so eine Pflaume, eine Cassisnote. Ganz interessant, er hat neben dem, fällt mir jetzt auch der Name nicht ein, noch ein Weißwein entwickelt oder kreiert. Beide Weine passen sehr gut zum asiatischen Essen oder zu asiatischen Gerichten.
Da zeigen wir wieder eine Leidenschaft. Ja, gehe sehr gerne ins Hotspot in Berlin.
Ah.
Zu Herrn Wu, der auch eine großartige Weinsammlung hat. Und dort habe ich auch erst mal kennengelernt, wie gut deutsche Weine auch zur asiatischen Küche passen. Ja, das hat ja, die auch eine leichte süße Note haben. Ja, das passt wirklich wie Faust auf Auge. Ja, sehr schön.
Richtig, richtig. Gibt es eigentlich auch Wein in deiner Bar? Ehrlich gesagt habe ich da noch nie drauf geachtet, weil ich, wenn ich in eine Bar gehe, Cocktails trinke.
Ja, wir hatten, das war mir ein Anliegen, dass wir guten Wein haben. Ich habe am Anfang überlegt, okay, es gibt keine Cocktailbar, wo es wirklich guten Wein gibt. Mhm. Wir müssen was dagegen tun. Dann habe ich einen Weinschrank angeschafft, das ist natürlich auch, du machst eine Flasche auf, gießt ein Glas, verkaufst das für einen hochklassigen Wein, hast ein Glas für 20 Euro. Und dann bleibt das Ding stehen, du musst es selber trinken, was machst du damit? Dann hatte ich versucht mit diesem, ich habe vergessen, wie das heißt, so ein
Coravin.
Coravin, genau. Das hat irgendwie nicht in der Bar nicht so richtig geklappt, da braucht man, glaube ich, mehr Ruhe. Das keiner der Mitarbeiter hat es geschafft. Ich mir ist selber dann mal alles daneben gegangen. Ich dachte, okay, nee, das stampfen wir wieder ein, wir verkaufen die Weine, die wir jetzt gut eingekauft haben, jetzt flaschenweise, weil die Idee war erst, das wirklich glasweise anzubieten. Was ich immer, worauf ich immer achte, ist, dass wir haben jetzt wirklich nur einen weißen und einen roten. Was mich da total genervt hat, dass der Rotwein halt meistens aus der letzten Ecke, am besten neben dem Rechner stand und viel zu warm war. Und deswegen hat sich der Weinschrank schon mal, ist der Rotwein drin, dass wir zumindest die Temperatur stimmt. Ja. Weil das ist ja schon in Cocktailbars höchst selten, dass du einen gut temperierten Wein kriegst. Ja. Das ist schon mal gewährleistet. Ansonsten haben wir einen Chardonnay und einen Malbec. Ist auch ein Weinhändler, Burgunder-Spezialist aus Berlin, mit dem ich auch schon in drei anderen Bars zusammengearbeitet habe. Also der kennt sich gut. Das ist so ein kleiner Weinpapst hier in Berlin. Wohnt auch gleich um die Ecke. Und ich mag es auch, mit Leuten zusammenarbeiten, die ich schon lange kenne und wo ich ein Vertrauen habe zu denen. Ja, das sind so, also wir sind halt eine Cocktailbar. Bei uns gibt's aber auch Bier. Ja, das ist auch so ein Thema. Wir haben unser Bier ausgesucht mit 25 Bieren, die wir blind verkostet haben, das ganze Team. Dann kam ein Bier raus, das wir dann ausgepackt haben. Und dann, oh, das finden wir alle super. Das war Mars aus Bamberg. Mhm. Da habe ich da angerufen, das noch in einer anderen Bar war das, genau. Und da habe ich gesagt, ey, ich brauche, euer Bier ist großartig und so. Ja, wir verkaufen nicht nach Preußen. Was bin ich denn jetzt gelandet? Ja? Ich habe auch gesagt, euer schönes bayerisches Bier. Das war natürlich der Fehler, weil
das war falsch.
Ich habe dann gegoogelt, als blöder Preuße wusste ich nicht, dass ihr im Krieg wart. Ja? Aber es ist ja auch schon ein paar hundert Jahre her. Aber jedenfalls, das war ein Riesenthema. Es durfte dann ein fränkischer Zwischenhändler durfte mir das Bier dann verkaufen. Aber direkt an einen Preußen wollte sie nicht verkaufen. Tolles Bier. Mittlerweile hat sich alles ein bisschen aufgelöst, alles ein bisschen entspannter geworden. Ja? Aber das siehst daran, ich lasse dann auch nicht locker, wenn ich dann so ein Produkt entdeckt habe, wo ich denke, hey, das hat keinen Anmal, das ist einfach großartiges Bier, dann bleibe ich da auch dran und will das unbedingt auch haben. Ich führe dann keinen Weg davon. Ich wäre da auch selber hingefahren. Und hätte mit dem Transporter die Kisten eingeladen.
Wie sieht's mit Essen und Bar aus? Was hast du da für eine Meinung?
Finde ich eine tolle Sache. Wir fangen ja eh schon an mit kleinen Side-Dishes bei gewissen Cocktails und das sind aber, ja, richtiges Food kannst du es nicht nennen. Wir sind ja eine Raucherbar, das heißt, wir haben extrem viel investiert in Lüftungen, Ablüftungen, Zuluft, achtfach Luftfilter, schon vor Corona hatten wir dann extreme Investitionen, weil wir auch Raucherbar sein wollten, aber halt auch den Geruch nicht so unbedingt haben wollten. Das muss nach oben wegziehen und fertig ist. Ja. Und allerdings Food und Rauchen funktioniert nicht. Wir wollten am Anfang auch Zigarren rauchen lassen, weil das ja auch für viele guter Rum, guter Wein, eine Zigarre passt ja auch für viele Menschen. Aber davon haben wir uns getrennt, weil das hat dann auch unsere Lüftung nicht geschafft und eher Gäste vergrault. Ja, das war eigentlich schade, weil wir wirklich eine Menge Geld in die Hand genommen haben, um diese Abluft zu gewährleisten. Aber wenn dann auf einmal, ich hatte mal eine Hochzeits- oder Geburtstagsfeier, da hat der Gastgeber, kam auf die tolle Idee, eine Kiste Romeo und Giulietta aufzureißen und allen Männern eine Zigarre anzubieten. Auf einmal waren da 35 Menschen, die eine Romeo und Giulietta rauchten. Merkwürdigerweise sind alle ihre Frauen rausgerannt und sie saßen dann nur noch alleine da. Also da hat man dann schon gemerkt, okay, das ist doch eine sehr spezielle Nummer. Ist einfach nicht drin. Das ist eine eigene Abteilung. Gibt es ja auch eigene Bars für.
Für Zigarrenraucher, ja.
Ja, naja.
Es gibt ja mittlerweile auch durchaus Restaurants, die eine Cocktailbegleitung zu Essen anbieten, was ich mir sehr schwierig vorstelle, weil in einem Cocktail ja doch durchaus sehr viele unterschiedliche Aromen drinstecken. Und das dann auch so aufs Essen zu transportieren, relativ schwierig, denke ich, oder?
Das sehe ich nicht so. Das, was du mit Weinen machen kannst, als Begleitung zum Essen, ich sehe das so, dass man das auch ganz genauso mit Cocktails machen kann. Mhm. Beispiel. Ich hatte vor 15 Jahren mal tatsächlich damit angefangen, für eine Gin-Firma ein Bankett zu gestalten. Mhm. Es waren irgendwie ganz wichtige Menschen, wurden eingeladen. Aus dem Schumanns kam der Chef-Bartender, weiß ich, wer alles dabei war. War so eine 10er-Super-High-Class-Runde. Und erster Gang, also ich weiß auf jeden Fall der zweite Gang, das war ein Tafelspitz mit Apfel und Creme, also Apfelcreme dazu. Und dann war das zum Tafelspitz halt. Ich mir gesagt, okay, es geht ja um Gin. Ich habe einen Creme Martini entwickelt. Das heißt, ein Martini-Cocktail, muss den Creme halt, den frischen Creme halt durch die Saftpresse machen, sprich den verflüssigen. Ist auch nicht so einfach, weil nach anderthalb Stunden oxidiert das und du kannst das nicht mehr verwenden. Aber Gin, dazu hatte ich noch einen alten Lillet-Wermut, der gab es noch dazu und genau, und eingekocht vom Wildapfel, wie heißt denn dieser, Vernamen, ja, noch so ein bisschen eingekocht das Ganze und den noch so als eine Art Sirup mit dazugegeben. Das spiegelte praktisch das Tafelspitz wieder in dem Cocktail. Das war, ich werde nie vergessen, wie einer der großen Cocktailleute dann sagte, davon brauche ich jetzt einen Pitcher zu dem Tafelspitz. Also das geht, man kann sich da schon was einfallen lassen. Und das macht auch natürlich super Spaß. Ja,
das glaube ich. Tatsächlich dann so Sachen herauszuarbeiten, dass es dann nachher auch deckungsgleich ist und dann letzten Endes auch sogar noch eine positive Rückmeldung zu kriegen, dass man sagt, hey, Wahnsinn, was ich jetzt aus so einem Glas rausschmecken kann.
Ich mag es eh, wenn ich essen gehe, nicht nur einen Wein am Tisch zu haben. Oder ich brauche jetzt mal einen Laufwein, etwas, das dazu passt. Manche sagen, bist du verrückt, machst du hier Stereo trinken oder was? Nein, ich mag den Geschmack dazu und mag den dazu und auch den Hubs mit dem und den Schluck damit. Ja, da bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen crazy in meinem Mind.
Machst du eigentlich alle Liköre in deiner Bar selbst? Setzt du da viel selbst an? Weil du gerade jetzt auch beschrieben hast, ne, wenn du da unterschiedliche Cocktails kreierst, wo dann entsprechend dann auch ein separater Sirup entwickelt wird.
Da, wo ich merke, dass wir das besser können als die Industrie, logisch mache ich das. Also es gibt zum Beispiel ein Falernum-Likör, ne? Das ist jede karibische Insel macht ihren Falernum selber. Die Industrie bietet das auch so seit zig Jahren an, immer verbreitet, machen immer mehr davon. Das ist, kann dir mal sagen, wie wir den ansetzen. Du nimmst einen 60-prozentigen Rum, besten, ich nehme was aus Jamaika, ja, so hochweißen Rum. Dann schäle ich von 15 Limetten, Bio-Limetten, die Schalen runter, pack das mit rein, pack Nelken rein, nehme Bio-Zitronen, mach dann auch wieder die Schalen rein, Orangen, alles mit hinein, zerstampfe das, mach noch ein bisschen rosa Pfeffer, jeder hat also sein bisschen Ingwer, das zieht 72 Stunden durch, dann machst du, ziehst das durch ein Sieb raus, hast dann die Grundsubstanz mit den ganzen Aromen, weil dieser 60-prozentige zieht natürlich auch unglaublich an Aromen raus, ja, was da an den Zitrusfrüchten rausgeht und fantastisch. Und dann gibt's dreimal durchpassiert Limettensaft und hochkonzentrierten Zucker. Was anderes ist Likör ja auch nicht. Ja. Hochkonzentrierten Zucker dazu. Und genau, nennt sich Falernum. Es kommen immer wieder Leute zu mir, die sagen, ja, wir haben einen neuen Falernum entwickelt. Und dann stelle ich immer, hier, probier mal unseren. Danke, ich gehe wieder. Weil das kriegst du industriell nicht so hin. Ja. Klar, der ist natürlich auch nur, ein halbes Jahr haltbar bei uns. Die müssen natürlich garantieren, dass das Ding halt über Jahre, 4 Jahre haltbar ist, locker mal. Ja. Und das ist dann, bist du da im Vorteil. Und viele, die jetzt normalen Falernum nehmen und zu uns kommen und das probieren, sagen, neue Welt, ja klar. Also da ist mir das extra, bei dem ist mir das wichtig, bei vielen Sirupsorten. Ich meine, selbstgemachter Honigsirup schmeckt einfach besser als der gekaufte, der hat immer so einen kleinen Chemietouch. Bei manchen Sachen, muss man sagen, ist die Industrie auch weit vorne. Ich habe jetzt so ein Salt Caramel Sirup ausprobiert, den fand ich ganz großartig, den kann ich selber nicht besser machen. Dann bleibe ich auch bei so einem Industrieprodukt.
Ja.
Ja, aber das Ziel ist immer das Highlight am Drink, ja. Das Nonplusultra kriegt.
Das Beste rauszuholen,
genau,
ja.
Genau. Dafür muss man manchmal sehr viele Wege gehen, ja.
Das stimmt.
Ich hab ja kein Labor oder keine Küche, in der ich in der Bar vorbereiten kann. den Platz haben wir da nicht. Das heißt, mein Labor ist meine Küche hier zu Hause, ja, wo dann irgendwie der Speck abgebraten wird und Liköre hergestellt werden. Das ist nicht zu unterschätzen. Es gibt manche Bars, die haben eigene Mitarbeiter, die nur vorbereiten. Also die tagsüber die Zutaten herstellen. Ne? Hat sich ein bisschen gewandelt. Früher hat man, ich sage 1990, haben wir einfach nur Flaschen aufgedreht oder Dosen geöffnet und das war's. Ja? Das ist natürlich vorbei. Ja. Ja? Aber ist ja auch gut so. Ja. Ja? Früher haben die Köche auch nur Dosen aufgemacht und es reingeschrieben. Kannst das vielleicht vergleichen.
Ja, das, so verändern sich einfach auch die Geschmäcker und die Zeiten und die Erwartungshaltung ja auch vom Publikum, was da unterhalten werden möchte. Ne? Es ist ja auch teilweise sehr viel Show drumherum, wenn ein Cocktail kreiert wird oder wenn ein Cocktail gemacht wird. Ja? Und das ist ja auch immer mal ganz spannend.
Ja, ich bin kein Freund von Akrobatik in der Bar. Man nennt diese Abteilung Flair Bartending. Sprich, du musst den Shaker erst dreimal in der Luft rotieren lassen, bis du ihn dann draufsetzt. Und irgendwo muss noch was brennen. Und das finde ich dann wirklich okay. Es gibt Bars, wo das absolut berechtigt. Ja, aber sowas wollte ich nie aufmachen. Ja, ich wollte immer so eine gewisse Grundseriosität sollte dieser Beruf doch haben. Ja, du willst ja kein Koch in der Küche schmeißt jongliert mit Messern oder so. Ja? Bestimmt manche, ja, aber das ist dann dieses Zirkusprogramm, was ich eigentlich nicht haben will, ja. Oder nee, es ist eine eigene Wettbewerbskategorie. Ja, da werden auch jedes Jahr Weltmeisterschaften ausgetragen mit, ja. Aber da kommt es nicht so sehr auf das Endresultat im Glas an. Ja? Und das ist das Entscheidende, finde ich. Das ist mir wichtig.
Ja, Seriosität ist auch ein gutes Stichwort. Was in der Bar passiert, bleibt in der Bar, oder?
So sollte es sein. Also wir sind wir sind bestimmt nicht die Leute, die irgendwelche Storys raustragen. Das machen andere schon genug. Aber ja, das sollte in der Bar bleiben, ganz logisch. Das ist ja ein Rückzugsort für viele. Ja, die sind auch immer sehr, gut, heute kannst du das, früher haben wir gesagt, hey, keine Fotos. Das ist natürlich auch gelaufen. Im Zeitalter von Handys macht jeder ständig irgendwelche Bilder. Ja. Aber ich weiß noch, wie, wenn früher jemand in der Bar vor Handyzeiten mit einer Kamera, Moment doch mal, was wollen Sie hier fotografieren? Sind Sie verrückt? Ja, wieso denn? Ich meine, ja, weiß ich, wer gerade mit wem gesehen werden will, ja, und Sie wollen hier Fotos machen. Da fragen wir mal schön jeden einzelnen Gast, ob der da damit einverstanden ist. Ja. Aber es ist mittlerweile im Zeitalter der totalen Überwachung natürlich vorbei. Ja. Weißt du? Also ich bin kein Freund von sowas. Ich hatte, als ich die Bar übernommen hatte, war ja schon mal eine Bar da drin, die sehr überhaupt nicht erfolgreich war. Ich kann dir auch sagen, warum. Ich habe 8 Kameras aus dieser Bar raus operiert. Ja? Also die hatten komplett ihre Mitarbeiter und die Gäste komplett Überwachung. Sowas finde ich auch. Das ist, ich will, dachte, nee, das geht nicht. Also mir ist klar, ich muss sowieso jeden Abend bei meinen Mitarbeitern sein, ja, alleine schon, um einen guten Ablauf zu gewährleisten, weil ich es auch will. Aber jetzt meine Gäste überwachen oder draußen gucken, wer ist denn da? Ja, das ist kein Barleben. Nee, das braucht man nicht. Das sollte gewährleistet sein, dass man wenigstens noch in der Bar nicht komplett überwacht wird.
Ja. Ja, Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du mich und alle anderen, die zuhören, mit hinter den Tresen genommen hast. Es hat mir nochmal ein paar neue Einblicke gegeben, wie, ja, für dich leicht, für andere vielleicht kompliziert es ist, einen Cocktail zu kreieren und tatsächlich dann auch zu mixen. Vielen herzlichen Dank.
Danke dir. Super, Johannes, hat Spaß gemacht, sehr schön.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.